und herzlich willkommen zur Episode 104 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin zu dieser Kunst. Mit Blicken direkt in die Ateliers zum Anregen, zum Mutmachen und ja, vielleicht auch manchmal zum Neugierde befriedigen. Ein Podcast mit interessanten Menschen und den verschiedensten Themen rund um das Kunstmachen, das Kunstzeigen und natürlich auch das Kunstverkaufen. Und mit mir, mein Name ist Stefanie Hüllmann, ich bin Künstlerin und mit diesem Podcast nehme ich dich mit zu meinen Gesprächen und gleichzeitig auch auf meinen eigenen Weg in der Kunstwelt. Für das heutige Gespräch für den Atelier Talk Podcast bin ich endlich mal wieder in einem Atelier gewesen. Ich habe meinen Kollegen Paul Harper in Lüneburg besucht. Wir haben uns über den BBK Lüneburg kennengelernt und ich dachte, es ist überfällig, euch auch mal jemanden aus meinem engeren Umfeld vorzustellen. Paul Harper hat nicht nur einen, wie ich finde, mega coolen Namen, also ich meine Paul Harper, oder? Aber er macht auch eine mega coole Kunst. Und das irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man die Farben und die Atmosphäre auf sich wirken lässt. Paul Harper war bereit, dieses Interview auf Deutsch zu führen und nicht in seiner Muttersprache Englisch, was ich wirklich zu schätzen weiß. Ja, in diesem Podcast hatte ich auch schon ein paar Gäste, mit denen ich das Gespräch auf Englisch geführt habe. Aber dabei stellte sich heraus, dass meine Hörerinnen und Hörer sich im Allgemeinen freuen, wenn hier Gespräche auf Deutsch zu hören sind. Also auch an dieser Stelle nochmal ein Dankeschön an Paul. Das Gespräch mit Paul Harper ist ein sehr ruhiges. Es lohnt sich, sich darauf einzulassen, denn wir streifen solch interessante Themen wie dem schier unglaublichen Einfluss von tollen Lehrerinnen und Lehrern in der Schulzeit und in dem Zusammenhang auch das Thema, inwiefern ein einziger Tag ein ganzes Leben beeinflussen kann. Wir sprechen darüber, wie lange es dauern kann, die eigene künstlerische Sprache zu finden und dass sie gleichzeitig aber auch schon oft von Anfang an da sein kann. Wir sprechen über die erstaunlich breit gefächerte Kraft, die das Gewinnen von Preisen entfachen kann und dem Werkzeug einer eigenen Bildbibliothek. Nebenbei streifen wir dann noch Themen wie den Umgang mit Blockaden oder den mit Materialien, wenn man wenig Geld zur Verfügung hat und einiges mehr. Paul ist geboren und aufgewachsen in Großbritannien. Er hat lange in der Schweiz gelebt und jetzt lebt er in Deutschland. Eingestiegen bin ich in das Gespräch daher mit einer Frage, die mich ganz persönlich sehr interessiert hat. Ich habe ihn gefragt, wo für ihn denn wohl zu Hause ist.
Ich fühle mich wirklich, dass ich, ja, zu sagen, ich habe drei zu Hause, ist vielleicht falsch, aber ja, ich bin in Deutschland 5 Jahre und es ist immer irgendwie ein Lernprozess und Lüneburg ist langsam zu Hause geworden, aber wenn ich war vor ein paar Wochen in Großbritannien und ich fühle mich auch total normal, da zu sein. Ja, ich war nicht in der Schweiz. Wahrscheinlich, wenn ich zurück da bin, dann in Zürich, dann ich habe da 15 Jahre gewohnt. Und
15 Jahre?
Ja, fast 15. Mhm. Ich bin vielleicht zwischen die drei Länder und die drei Orte und ich kann gut in alle drei umgehen.
Ich frage zum Beispiel auch aus einem besonderen oder aus einem bestimmten Interesse. Ich habe lange Zeit in Japan gewohnt.
Aha.
Und wenn ich in Deutschland zu Besuch war, habe ich davon gesprochen, dass ich bald wieder nach Hause fahre, sprich nach Tokio. Wenn ich aber in Tokio war, habe ich von Deutschland als Zuhause gesprochen.
Ja.
Es war beides wirklich nebeneinander.
Okay.
Ist das bei dir auch so?
Ich, im Moment für mich, Lüneburg ist Zuhause. Ich wohne hier mit meiner Frau und Kinder und alles. Und das ist mein Arbeitsplatz. Und für eine lange Zeit, ja, ein Reise nach Großbritannien ist eigentlich Familienbesuch oder Ferien oder etwas. So, ich habe nicht da gearbeitet seit Jahren für mich. So, ja, ich würde sagen, im Moment Lüneburg ist wirklich zu Hause.
Und du bist ja geboren und aufgewachsen in London?
Ich war in London geboren, in Wimbledon. Alle kennen Wimbledon von der Tennis natürlich. Aber als ich ganz klein war. Meine Eltern sind ein bisschen außer von dem Stadtzentrum umgezogen. Nach Surrey, es ist der Stadtrand von London.
Gehört das noch zu diesem Speckgürtel London mit seinen 10 Millionen, habe ich festgestellt?
Nein, aber fast. Mhm. Aber vor 20, 30 Jahren, dieses Speckgürtel war nicht so groß und es wird immer größer. Ja. So was war vor 30 Jahren außer von London, ist jetzt ein Teil davon oder fast ein Teil davon. So, aber es ist wirklich nicht weit weg. Und es war toll, als Teenager, ich konnte ziemlich einfach nach London fahren.
Also du hattest beides, du hattest Land und Stadt.
Ne? Ja, genau.
Dann hast du Kunst studiert in London?
Erst in Winchester. Ich habe meine Bachelor bei der Winchester School of Art gemacht und dann meine Masters. Ich habe in London gemacht, später.
Und hast in London dann auch gelebt?
Ja, ich habe 7, 8 Jahre in London gelebt. Mhm. Nach meinem Bachelor sind wir, ich und Freunde und alles, nach London umgezogen, weil natürlich London ist die Kunstzentrum für Großbritannien und Winchester ist nicht so weit weg. Es ist auch eine Stunde mit dem Schnellzug. So es war total klar, dass wir müssen nach London, nach die Studienzeit umsehen.
Warum bist du dann von diesem Zentrum der Kunst nach Zürich?
London ist vor 20 Jahren, ich war in London bis 2003 und ja, es ist einfach teuer in London zu sein, besonders als Künstler, man verdient nicht so viel Geld. Ja, es ist teuer, in London zu wohnen. Und das Problem, wenn man nicht so viel Geld hat, dass es ist schwierig und teuer, ein Atelier zu bekommen, Konzerte, Ausstellungen und alles, aber es kostet immer Geld. Und London ist einfach teurer und teurer geworden in dieser Zeit. Und dann ich dachte, okay, es wäre gut, etwas total anders zu machen. Und ich habe einfach mich für viele Dinge beworben, für verschiedene Dinge, für Kunst, für Residencies oder solche Dinge. Und die erste positive Antwort, die ich habe bekommen, war für ein Jahr lang Atelierstipendium in der Nähe von Zürich. Mhm. Und ich hatte zufälligerweise schon Kontakt mit Zürich, weil eine alte Freundin von mir, von meiner Bachelorarbeit, war schon da und sie hatte ein Offspace mit ihrem Mann angefangen und ich habe schon eine Ausstellung da organisiert. So, es war nicht so ein fremder Ort für mich. Ich habe dieses Jahr Atelierstipendium gemacht. Es war toll, ich hatte ein riesiges Atelier, es ist 10-mal so groß wie dieses. Und ja, ich habe dann einfach die Entscheidung getroffen, dass vielleicht es wäre sinnvoll, in Zürich zu kommen und zu schauen, wie es läuft. Ich hatte Lust, einfach in Zürich selbst zu wohnen. Und es war ein bisschen, okay, now or never. Ich habe das gemacht und am Ende, ja, ich war da fast 15 Jahre, bis wir nach Lüneburg umgezogen sind.
Du hast vorhin gesagt, London ist die Kunststadt für England, für Großbritannien. Zürich, wie ist Zürich als Kunststadt?
Ja, toll. Zürich ist natürlich nicht so eine Großstadt wie London, aber es ist trotzdem groß genug.
1,5 Millionen, ich habe mich vorbereitet.
Okay, weil es so viel Geld in der Schweiz ist. Es gibt internationale Galerien und tolle Sammlungen und viele Künstler. Natürlich ist es nicht weit weg von Basel und es gibt Art Basel. Ja, Zürich ist eine tolle Stadt. So, es ist auch teuer, aber es ist...
Aber du hast auch Möglichkeiten als Künstler, dich zu zeigen und zu verkaufen.
Ja, Und es gibt auch viele Leute, sie sammeln Kunst. Die Leute in der Schweiz haben Geld dafür und sie haben Interesse daran.
Und dann bist du in die Kunstmetropole Lüneburg gekommen.
Ja, genau.
Warum Lüneburg?
Ich habe meine Frau in der Schweiz kennengelernt, in Zürich, aber sie ist ursprünglich aus Kiel. Ja, sie hatte Lust, ein bisschen mehr in Richtung Norden wieder in Deutschland zu sein. Ja, nach 15 Jahren in der Schweiz, es war eine tolle Zeit, aber ich glaube, ich war auch bereit für etwas anderes.
Okay. Und war das für dich schwierig dann, dieses, es klingt ja fast wie so ein kleines Künstlerschlaraffenland, ne? Es ist ein kleines Land, die Schweiz, du hast Zürich mit vielen, vielen Künstlerinnen und Künstlern, wie du eben beschrieben hast. Basel ist um die Ecke, die Art Basel. Und jetzt kommst du nach Norddeutschland, wo es ja nicht ganz so einfach ist, sich zu vernetzen. Wie hast du das empfunden?
Ja, wir sind in 2019 umgezogen und dann waren wir sehr beschäftigt, einfach mit um die Umzug und uns neu zu orientieren in diese neue Stadt. Und dann hatten wir die Pandemie. Es war nur vielleicht in die letzten 2, 3 Jahren, dass ich habe ja einfach Kontakt mit Leuten gemacht. Ja, es war schwierig am Anfang.
Lass uns doch mal bitte zurückspringen. Wenn du Kunst studiert hast und sogar deinen Master gemacht hast, dann frage ich mich doch gleich, kommst du aus einer sehr kunstaffinen Familie?
Meine Familie hat gar keine Verbindung zu Kunst. Es ist keine künstlerische Familie.
Wo kam dann der Wunsch her für dich, da Kunst tatsächlich zu studieren?
Ich hatte immer Interesse daran und ich war immer gut mit Kunst in der Schule, aber ich war nicht so interessiert vielleicht, aber es gab einen Samstag, einen Ausflug nach London und es war ein Ganztag-Kunstworkshop. Ja, wir mussten alles in eine andere Art machen. Ich habe nie von einer echten Person gezeichnet oder etwas. Und wir mussten alle diese Übungen machen und in 30 Sekunden etwas machen. Und es gab eine Diashow und ich habe Bilder von Duchamp die erste Mal gesehen. Und ich glaube, es war wirklich diesen Tag, ich habe die Entscheidung getroffen, ja, eigentlich, ich möchte zur Kunstschule gehen.
Wie cool. Dann hast du aber vielleicht auch einen Lehrer oder eine Lehrerin gehabt, die dich stark unterstützt hat.
Ja.
Ja. Weil es gibt, gerade wenn man aus einer nicht kunstaffinen Familie kommt, gibt es immer irgendwelche Personen, die einen da so stark unterstützen. Ja.
Ja, meine Kunstlehrerin, als ich 16, 17 war, ich hatte viel Unterstützung. Ja, das war ganz wichtig.
Und deine Eltern waren damit ganz zufrieden?
Ja, meine Eltern waren nicht bei der Universität. Es war nicht etwas wirklich von ihrer Generation, das sie haben gemacht. So, ich glaube, sie waren einfach glücklich, dass ich wollte die nächste Stufe von Ausbildung machen.
Aber schön, weil also ich habe ganz oft hier bei diesen Interviews gehört, dass man eben Kunst studieren wollte und die Eltern einen dann beschützen wollen, ne, und sagen, nein, mach doch was Vernünftiges, du musst ja davon leben.
Ja, ich hatte diese Probleme nie. Sie waren wirklich, ja, verständnisvoll
Sehr cool.
damit.
Ich kenne deine Kunst, ich mag sie sehr, ich habe mich damit beschäftigt und ich würde ganz gerne mit dir auf den Weg schauen. Du machst sehr prägnante Kunst und ich vermute einfach mal, dass du nicht gleich angefangen hast, diese Farbfelder zu malen, sondern dass du einen ganz anderen Weg gegangen bist. Kannst du uns das zusammenfassen? Wo waren deine Schwerpunkte vorher und wie kam es zu dieser Art von Kunst? Oder vielleicht, warte, ich unterbreche mich gerade mal selber. Vielleicht kannst du mal in Kürze für alle, die jetzt gar nicht wissen, wovon wir reden, kurz und knapp im Elevator Pitch deine Kunst beschreiben.
Jetzt es ist abstrakt, geometrisch, sehr farbiger. Ich benutze sehr oft diese fluoreszierende Acrylfarben. Es gibt kleinformatige Bilder und dann ich mache größere Bilder auch. Und die Inhalt davon ist, verbringe ziemlich viel Zeit online, so es gibt verschiedene Dinge, was ich finde im Internet, aber in Verbindung mit Architektur, und einfach Alltagsleben auch.
Für alle, die jetzt neugierig geworden sind, unbedingt einmal kurz den Podcast stoppen und auf www.paulharperstudio.de. Paul Harper Studio in eins durch, keine
Ja,
Bindestriche. Ja,
genau.
.de.
Ja.
Nicht .com, sehr
Nein.
cool. Oder auf Instagram, da bist du auch Paul Harper Studio.
At Paul Harper Studio, ja.
Ja. Okay, das war ein kleiner Einblick ins Jetzt. Aber wenn du so zurückschaust, wo es wirklich anfing, ernst zu werden, professionell zu werden, wie hast du da gearbeitet?
So, da habe ich mit Abstract Builder, ja, das war die Anfang und dann das, ich habe das ein bisschen übertragen zu die Anfang meiner Bachelorkurs und ich habe dann auch ein bisschen geometrisch Abstract Builder gemacht. Aber ich war auf einem Punkt, dass ich konnte nicht weiter damit gehen. Ich hatte das Gefühl, dass ich hatte nicht genug Kontrolle über was ich habe gemacht. Ja, am Ende die erste Jahr, ich hatte ein bisschen eine Krise und ich wusste nicht, was zu machen. Ich habe viel mit einer Fotokopiemaschine gemacht und ich hatte viel Interesse an ja, anderer Art von Kunst, in Installation und Fotografie, Videoarbeit. Ich habe gelernt, wie ich kann eine Kamera nutzen. So dann, ich habe wirklich nur mit Fotografie gearbeitet.
Wie lange etwa? Wie viele Jahre?
Ja, fünf oder 6 Jahren. Und für meine Masterstudium war ich eigentlich in die Fotografieabteilung.
Sehr spannend. Und was ist dann passiert, dass du gemerkt hast, du musst zurück zur Malerei?
Es war ein langsamer Prozess. Als ich angefangen habe, ich hatte nur ein 35 mm Kamera, ganz einfach. Aber dann in meiner Studienzeit, es gab viel mehr Dinge, Lichter und ein großes Atelier, man könnte nutzen, um Fotos zu machen. Und ich hatte alle diese große Format Kameras und solche Dinge. Aber nach meiner Studienzeit, das war alles weg.
Ja, Kameras und
Mieten.
alles waren eben von der Uni
Ja,
dann. Ja, ja.
genau. Aber ich habe einen Punkt erreicht, dass ich könnte nicht zurückgehen zu diese 35 mm Kamera. Es wäre ein bisschen frustrierend. So, ich habe einfach wieder angefangen zu zeichnen. Ich habe das nicht wirklich gemacht
Aus der
seit.
Not geboren, so ein bisschen.
Ja, es war, was kann
Mega
ich
cool.
machen? Ich habe nicht so viel Platz, ich habe nicht so viel Geld, aber ja, Bleistift und Papier ist günstig und ich kann das an meine Tisch zu Hause machen.
Was hast du dann auch gegenständlich gezeichnet in der Zeit?
Ja, nein, ich bin nicht sofort zurück in diese Abstrakt Art von Kunst gegangen. Ich habe ein bisschen mit Text gearbeitet, ja, verschiedene Dinge. Aber es war vielleicht 6, 7 Jahre später, dass ich habe angefangen, die Entscheidung getroffen, ein Bild auf Leinwand zu machen.
Weißt
Und
du noch, was das war, dieses erste Bild?
es war wie ein bisschen wie ein Stern oder etwas, aber
Für alle, die ihn sehen, er runzelt die Stirn und schüttelt den Kopf. Also es gefällt ihm nicht mehr so.
Ja, ich brauchte dann wirklich eine lange Zeit, bevor ich habe einen Weg gefunden. Es war noch vielleicht 3 oder 4 Jahren.
Kannst du beschreiben das Gefühl, als du angefangen hast, so zu arbeiten, dass du merkst, da passiert gerade was, dass irgendwie fängt eine Saite in mir an zu klingen, das ist das, was ich jetzt machen möchte und machen muss. Hattest du diesen Tag oder dieses Gefühl oder diese Zeit?
Meinst du, als ich habe wieder angefangen zu malen,
Als du
oder?
das, du sagtest eben, dass es eine Weile gedauert hat, bis du deinen Stil gefunden hast, deine Sprache, deinen Weg. Also ich habe auch einen längeren Weg mit verschiedenen Richtungen und Materialien und ich habe dann angefangen mit Stein irgendwann zu arbeiten.
Ja.
Und boah, da passierte was. Ich konnte überhaupt nicht mehr aufhören und ich habe gedacht, das ist jetzt meine Sprache. Aber du weißt, das hat sich dann weiterentwickelt und dann kam ich zu der Art und Weise, wie ich jetzt arbeite und das war dann genauso. Ich konnte nicht mehr schlafen, ich konnte nicht mehr aufhören. Ich wusste, jetzt bin ich da, wo ich sein muss. Sein muss auch. Ich konnte gar nicht mehr aufhören. Wie war das bei dir? Also, wie hast du erkannt, dass diese Art zu malen deine Sprache ist?
Ja, eine gute Frage. Ich hatte verschiedene Phasen und ich habe als Maler gearbeitet. Aber es gab verschiedene Phasen, wann ich mehr oder weniger aktiv war. Und eigentlich, bevor wir nach Lüneburg umgezogen sind, hatte ich eine ziemlich lange Phase, wann ich habe eigentlich nicht so viel gemacht. So, ich war zurück in diese abstrakt geometrische Bilder, aber ich war nicht wirklich aktiv. Und
Weil, lass mich da mal zwischenfragen, weil das echte Leben dazwischen kam oder
ja.
weil du so ein bisschen eine Blockade hattest?
Nein, ich finde, dass wenn ich arbeite regelmäßig, ich bekomme selten Blockade. Je mehr Arbeit ich mache, desto mehr Arbeit ich machen kann. Und ich bekomme Ideen von
Durch das
was ich,
Arbeiten,
ja,
ja.
genau. So, es war eigentlich einfach Alltagsleben, dass ich hatte nicht so viel Zeit und nicht so viel Platz im Kopf, etwas zu machen. Als wir nach Lüneburg umgezogen sind und dann es gibt gab die Lockdowns und alles, plötzlich hatte ich Zeit. Es war für mich ein bisschen wie ein neuer Anfang. Diese Geometrie und alles, es war vielleicht immer ein Teil davon, ob ich Fotografie gemacht habe oder ich mache keinen Expressionismus oder vielleicht ist es einfach wie ich bin, dass ich möchte so Dinge organisieren
Eine
oder
Klarheit.
etwas. Ja.
Wie ist denn das, wenn wir uns mal deinen Prozess anschauen, deinen Malprozess? Deine Arbeiten sind ja nun tausendprozentig akkurat. Ist der Prozess selbst, der Malprozess, auch etwas, das dir eine gewisse Sicherheit gibt?
Es gibt sehr oft nicht so viel Sicherheit und manchmal, ich weiß nicht, wie ein Bild, wie es sieht aus, bis es fertig ist. Ja, ich benutze Klebeband und manchmal viel, viel Klebeband, um Bilder zu machen. Und es kann sein, es gibt so viel, dass bis am Ende und ich nehme alles weg. Ich weiß, ich habe eine Idee im Kopf, wie es sollte sein, aber es ist normalerweise anders zu meinem Vorbild. Und dann, ich brauche normalerweise ein bisschen Zeit, ein Bild kennenzulernen. Und es ist sehr oft, ich nehme die Klebeband weg und ich bin irgendwie ein bisschen enttäuscht, dass es ist nicht genau, wie ich dachte. Es wäre und dann ich muss einfach ein bisschen damit leben und es kann sein, dass ich werde langsam glücklicher mit einem Bild oder es nervt mich immer und ich muss das wegwerfen und von neu anfangen.
Überarbeiten. Übermalst du dann oder ist das dann vorbei?
Manchmal, aber ich muss ein bisschen vorsichtig sein mit Übermalen, weil man kann natürlich etwas untersehen. So hier, das ist eigentlich ein altes Bild von 10 Jahren oder etwas. Ich war nicht glücklich damit und ich werde das übermalen. Aber es ist auch ein Prozess, um die Leinwand wieder neu zu machen und alles wegzunehmen von dem älteren Bild.
Ich finde das ganz spannend, was du eben gesagt hast. Also, dass du so oft auch nicht weißt, wie das Bild aussieht bis zum Schluss. Wir arbeiten nun echt super unterschiedlich. Aber ich kenne das ganz genauso. Und manche Menschen denken, wenn ich zum Beispiel mit Reiskörnern arbeite, naja, dann machst du die halt, nähst du eins nach dem anderen. Aber ich habe so viele Stellen, wo ich ins Stocken komme, weil ich nicht weiter weiß. Und dann brauche ich eine Woche oder zwei oder auch 5 Wochen, um nachzudenken. Und witzigerweise ist es bei mir auch so, dass ich erst am Ende sehe, ob es wirklich wirkt, ob es wirklich die Kraft hat und die Wirkung hat und die Aussage, die ich mir vorgestellt habe. Das finde ich überraschend, weil das hätte ich bei dir nicht so gedacht. Wie ist denn das, wenn du deine Klebestreifen abnimmst? Hast du die Technik inzwischen so perfektioniert, dass die Linien immer perfekt sind? Oder musst du da auch manches Mal noch nacharbeiten, Feinheiten?
Ja, manchmal, ich muss Dinge ein bisschen reparieren, aber ja, es darf nicht sichtbar sein.
Klar.
Und ich muss auch ein bisschen vorsichtig sein, dass es gibt Dinge, dass ich sehen kann, natürlich, weil ich habe sie gemacht, aber die Frage ist, kann andere Leute das sehen? Und ich muss immer eine Entscheidung treffen, okay, ja, wahrscheinlich sehen sie das nicht. Oder ist es sichtbar genug, dass es ist nervig?
Das ist tatsächlich eine Frage, die ich mitgebracht habe. Für mich ist das alles immer so unendlich perfekt und perfektionistisch. Und ich habe mich gefragt, siehst du Fehlerchen, die ich eben nicht sehe oder die man so schnell nicht sieht anscheinend, ja. Wie ist denn das bei deinen Malereien? Machst du Zeichnungen vorher?
Sehr oft, aber ich mache oft einfach Skizze, ganz, ganz kleine Skizze mit Bleistift oder etwas.
Und Farbproben dann auch? Oder
ja, das ist ein bisschen eine Funktion von den Kleinformatiker-Bilder, dass es ist eine Möglichkeit, verschiedene Dinge zu probieren. Und weil sie nur 15 mal 10 sind oder 15 mal 15, ich kann sie ziemlich schnell machen und dann bekomme ich eine gute Idee, vielleicht, ob es funktioniert oder nicht. Ja, sie sind wirklich wichtig für mich, weil ich bekomme sehr oft viele Ideen und wenn ich wollte alles großformatig Format machen, dann hätte ich nicht genug Zeit. Es wäre unmöglich und dann ich würde viele Ideen verlieren einfach. Aber mit die Kleinformatiker, es bedeutet, ich kann schnell diese Ideen in ein Kleinformat machen. Und dann manchmal, wenn ich bin nicht sicher, was zu machen, ich kann zurückgehen und schauen, okay, was habe ich gemacht? Und eigentlich, als ich habe X gemacht, ich dachte, ja, es hat nicht so gut funktioniert, aber mit 6 Monate Abstand später, ich finde etwas und eigentlich, ja, es ist nicht so schlecht, vielleicht ich kann das nutzen irgendwie und es ja, ist wie spannend. Eine Bibliothek oder etwas für meine Ideen.
Als du angefangen hast, das eben zu sagen, die kleinen Arbeiten sind praktisch, da dachte ich eben natürlich auch zum Verkaufen, die nimmt man schneller mal mit, aber dass sie für dich ein Spielplatz sind und ein Ausprobierort, das finde ich ja super spannend. Wie gehst du vor? Du musst ja alles super exakt auch messen, oder? Und
ja.
Machst du dann da Bleistift, kleinste Bleistiftmarkierung und klebst dann an den?
Ja, genau.
Und wie viele Sorten Klebeband hast du schon ausprobiert?
Ich weiß nicht, aber ich benutze immer diese gelbe These.
Ach, die.
Film, man kann von Hohenbach oder.
Und was ist mit Frog Tape?
Was ist?
So ein grünes Frog Tape. Damit habe ich bei mir in der Wohnung gearbeitet.
Okay, ich kenne das nicht.
Unbezahlte Werbung hier übrigens. Auf deiner Webseite hast du geschrieben, dass du sehr viel in Anlehnung an die Großstädte, die du erlebt hast oder jetzt sagtest du auch im Internet erlebst, das eben auch in deiner Kunst reflektierst und verarbeitest. Kannst du das so ein bisschen beschreiben? Wenn ich das sehe, denke ich ganz schnell an Neonreklame, auch an Architektur. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, inwiefern du die Großstädte als Inspiration nimmst?
Ja, es ist eine Mischung von verschiedenen Dingen. Es gibt natürlich, ja, die Architektur in einer Großstadt ist anders im Vergleich mit Lüneburg und wie man das erlebt und mit so vielen Leuten und Lichter. Es ist eine andere Erfahrung, einfach in einer Großstadt zu sein, egal in welcher. Es ist anders und auch von einer kulturellen Perspektive natürlich. Ich gehe so oft wie möglich in Museen oder Galerien oder etwas, um andere Kunst zu sehen. Und ja, es gefällt mir einfach, alle diese Dinge zu haben. Und ich bekomme Ideen davon. Und zum
Und das sind
Beispiel,
die
oder?
visuellen Eindrücke und die Gefühle, die du dann
Mm,
da mit
ja.
verarbeitest.
Ja.
Ich fand es ja ganz spannend, als ich deine Sachen unvorbereitet das erste Mal gesehen habe, habe ich persönlich gar nicht an Großstädte gedacht, sondern ich habe universelle Naturregeln darin gesehen.
Okay.
Wenn man die Art und Weise, wie ein Baum oder eine Blüte aufgebaut ist und so weiter, dann ist da sehr viel, dann ja, Grafik dabei, Symmetrien und so weiter. Das habe ich darin gesehen. Und war dann total verblüfft, als ich auf deiner Webseite geschaut habe und eben diese Großstadtanalogie gelesen habe. Es fiel mir wie Schuppen von den Augen, ich konnte es sofort nachvollziehen, aber witzigerweise habe ich am Anfang eine andere Parallele gezogen. Bin ich da allein damit oder?
Ich weiß nicht, aber ich mache nicht meine Arbeit über Großstadt mache, aber für mich, ich bekomme viel mehr Inhalt, Ideen, Inspiration, wenn ich in einer Großstadt bin. Aber es ist ja.
Wir haben uns kennengelernt, weil wir im vergangenen Jahr beide aufgenommen wurden in den BBK Lüneburg.
Ja.
Warum hast du dich dort beworben beim BBK? Was hast du dir erhofft durch die Teilnahme oder durch die Mitgliedschaft?
Ja, so ich war noch relativ neu in Lüneburg und diese Anfangszeit war ein bisschen komisch mit Corona und Lockdowns und alles. Und ja, ich weiß, dass ein Verein oder etwas wie die BBK ist ziemlich wichtig in Deutschland. Und ja, ich dachte, ich bin Künstler, ich bin in Lüneburg und vielleicht ist es sinnvoll, wenn ich andere Künstler in Lüneburg kennenlernen, wirkte ein Teil davon zu sein. Und ich weiß nicht, ob es wichtig ist. Ich kenne Künstler, die nicht Teil von einem BBK sind, aber sie sind in einer anderen Situation. Und für mich als jemand ziemlich neu in Deutschland, neu in Lüneburg, ist vielleicht die schnellsten Weg, andere Künstler in der Nähe kennenzulernen.
Ja.
Es ist einfach praktisch. Es gibt diese Organisation hier mit vielen Leuten, die vielleicht ähnliche Interesse wie ich habe. Es ist logisch, ein Teil davon zu sein.
Ja, verstehe ich. Und dann hast du dich beworben um einen Kunstpreis, den du dann auch erhalten hast.
Ja.
Was hat es für dich bedeutet, den zu bekommen?
Ja, ich hatte eine große Bedeutung, weil ich habe schon Kunstpreise in Zürich gewonnen, aber obwohl ich in Deutschland mehr als 5 Jahren bin, es war nur letzter August, dass ich habe für die erste Mal in Deutschland ausgestellt. Ja, ich hatte eine Wochenende nacheinander, erst eine Ausstellung in Hoyerswerda in Ostdeutschland und dann eine Woche später war ich auf die Shortlist für die Lüneburgische Landschaftsverband Kunstpreis in Hosseringen. Und diese Anerkennung zu bekommen war wirklich toll. Einfach auf die Shortlist zu sein war für mich ganz, ganz wichtig. So, aber dann ja, die Kunstpreis zu gewinnen, ich habe das nicht wirklich erwartet. So, es war wirklich eine tolle Erfahrung.
Das heißt, es hat dir selber so einen neuen Drive gegeben und neue Energie und vielleicht auch Selbstbewusstsein, ein gutes Gefühl.
Ja.
Und von außen, sind da Dinge passiert durch den Preis?
Ein Teil von dem Preis war Unterstützung für eine neue Website oder einen Katalog. Und ich habe die Website gewählt, so deshalb habe ich eine neue Website. Und auch die Ausstellung selbst. Ich habe viel Unterstützung von dem Lüneburgischen Landschaftsverband bekommen und auch von Kurzraum Tostegloppe. Und es war toll für mich, ein Ziel zu haben, etwas Neues zu machen. Und ich kann gut einfach allein in meinem Atelier arbeiten, aber ich finde es immer besser, wenn es eine Ausstellung gibt und ich habe ein bestimmtes Raum im Kopf und dass ich kann damit arbeiten und daran denken. So, ja, ich hatte was 8 oder 9 Monate vielleicht zwischen die Kunstpreis und die Ausstellung. So, es war ein intensives Arbeitszeit für mich und ich habe ziemlich viel gemacht in dieser Zeit.
Das ist ja dann hat sich dieser Preis ja auf ganz vielen Ebenen ausgewirkt. Das ist ja auch noch was, dass du sagst, ich hatte ein Ziel, ich hatte plötzlich einen Raum, in dem ich mich bewegen kann, dann diese Webseite, die dann plötzlich gestaltet wurde. Und Ausstellung und Preise und Zeigen und Webseite bringt mich zum Thema Marketing, Selbstmarketing. Mhm. Wie einfach, wie schwer tust du dich damit?
Ja, ich finde es wirklich schwer. Ich habe nicht so viel Interesse an Marketing. Ich finde es gut, ein Publikum zu haben. Ich möchte nicht einfach in meinem Atelier sein und es gibt Künstler so, sie können einfach ohne ein Publikum weiterarbeiten und es ist gar nicht wichtig, aber es ist wichtig für mich irgendwie, ja, Feedback zu bekommen und Verbindungen mit anderen Leuten zu machen.
Wie holst du dir dieses Feedback und den Austausch?
Es ist wichtig, ein Netzwerk zu haben und manchmal es wird eine Freundschaft oder etwas und man bekommt auch Ideen und...
Und das passiert hier, du holst dir Menschen her und fragst, wie findest du das, wie wirkt das auf dich?
Nicht wirklich, aber zum Beispiel in dieser Situation, man bringt Ideen und du fragst mich Fragen und ich weiß nicht, was die Fragen sind und es gibt Ideen da oder etwas. Passiert oder ich muss in eine andere Art denken.
Und welche Rolle spielen die sozialen Medien, Instagram und Co.?
Ja, ich benutze Instagram ziemlich viel. Es war wichtig vor die Pandemiezeit. Es war irgendwie eine Verbindung zwischen ich zu Hause und das Welt. Ich bin ein bisschen vorsichtig mit den Reaktionen im Instagram und Social Media. Man sollte das nicht zu ernst nehmen, aber trotzdem...
Was meinst du damit? Zu viel Lob oder was meinst du?
Es ist einfach ein Like zu machen und es bedeutet nicht besonders viel. Aber trotzdem in dieser Zeit, wo es gibt fast nichts, es war ein bisschen besser als nichts. Und, ja.
Und jetzt nutzt du es aber auch noch. Regelmäßig.
Ja, es ist einfach eine Gewohnheit. Trotzdem, ich habe ein bisschen durch Instagram kleine Bilder verkauft, so das ist auch wichtig, natürlich.
Wie hast du das gemacht? Hast du dann drunter geschrieben, hier zu Verkauf, hier und der Preis und
nein,
so?
Nein,
du hast einfach nur gepostet.
Nie.
Ja. Eine Frage habe ich noch. Und zwar hast du ja nun eine sehr klare, wiedererkennbare Sprache gefunden. Mhm. Ich glaube, dass ich, wenn ich das irgendwo sehen würde, würde ich denken, oh, ist das ein Paul Happer? Und das hat immer zwei Seiten. Das eine ist, man hat die Sprache gefunden, man ist wiedererkennbar. Und das andere ist, dass man eventuell irgendwann an einen Punkt kommt und denkt, ups, mache ich immer dasselbe? Ich habe zum Beispiel In der Episode hiervor habe ich gesprochen mit Heike Dine Günther, die seit über 20 Jahren sich mit dem Thema Kern befasst und im Grunde genommen von außen betrachtet quasi runde Formen malt. Mich selber betrifft das auch. Ich nähe Dinge fest, das ist meine Technik und die ist mir sehr wichtig. Und sobald ich sie mache, ist alles gut, aber zwischendurch kommt der Kopf und denkt, Stefanie, du solltest auch mal was anderes machen. Kennst du diese Gedanken?
Ja, und ich möchte nicht mich immer wiederholen, aber natürlich, ich habe einen Weg zu arbeiten. Auf einer Seite, es wäre komisch, wenn ich plötzlich
Aquarellbäume malen würdest.
Ja, genau. Aber gleichzeitig, ich möchte, dass es bleibt immer ein bisschen frisch. Und ja, ich finde es langweilig, die gleiche Bild immer zu malen. Ich habe zum Beispiel angefangen, ich dachte, ich mache eine Serie und nach die vierte hatte ich genug.
Ach echt?
Ja, es ist eine kleine Serie, aber es ist nicht 20 oder 30 Bilder.
Wie du eigentlich geplant hattest.
Vielleicht, ja. Ich versuche immer etwas Neues zu machen oder ein neues Element hinzubringen.
Und gleichzeitig hast du vorhin was ganz Wichtiges gesagt. Das hat mich jetzt eben auch zu dieser Frage gebracht. Du hast gesagt, als du dann wiedergekommen bist zum Malen und dann diese geografischen Formen wiederentdeckt hast, hast du gemerkt, das bin ich einfach oder so ähnlich, hast du gesagt. Und das ist ja auch ein Hinweis, dass du genau richtig bist da, wo du gerade bist und was du gerade machst. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man sich immer wieder hinterfragt und dann darf man, glaube ich, auch immer wieder zur gleichen Antwort kommen und sagen, ja, ich mache das, weil es meins ist, weil ich es bin.
Aber es ist auch, dass manchmal ich muss zurückgehen, um weiterzumachen. Diese Idee mit die kleinen Formatiker-Bilder, das ist wie ein Bibliothek für mich, dass ich kann 2-3 Jahre zurückgehen und durch alles suchen und ja, Ideen finden, dass ich wusste nicht, dass sie da sind und dann sie weiter so entwickeln. Ja.
Wie viele hast du inzwischen von den kleinen etwa? Paar hundert, oder?
Ja, sicher.
Wo sind die? Wie hebst du sie auf?
Sie sind in Kisten hier. Ah, ja. So, sie sind einfach zu lagen.
Ja, und dann kannst du so durchschauen und sehen, wo war ich?
Ja, oder durch Fotos auch. Ja, ja. Ich habe viele Fotos von alles. Und
sehr cool. Lieber Paul, gibt es irgendetwas, was du gerne noch loswerden wollen würdest?
Nein.
Nicht. Alles gut. Dann komme ich zum allerletzten Teil bei Atelier Talk. Die Entweder-Oder-Rubrik. Ich habe nie einen schönen Namen gefunden. Ich stelle dir drei Fragen, durch die wir dich nochmal ein ganz bisschen anders kennenlernen. Und die erste ist immer gleich, weil ich mich einfach nicht entscheiden kann. Und wir hatten das Thema vorhin. Kaffee oder Tee?
Tee. Ich komme aus Großbritannien, so Anfang des Tages muss ich immer Tee trinken, aber dann später Kaffee.
Ja, das habe ich mir gedacht. Wenn du träumst, Deutsch oder Englisch?
Englisch. Well, ja, ich weiß nicht. Ich habe keine Erinnerung von meiner Träume seit eine lange Zeit. Und ich weiß nicht, ob es gibt einen Sprachinhalt eigentlich, aber wahrscheinlich auf Englisch.
Ja, wahrscheinlich.
Ja.
Kannst du dich daran erinnern, als du nach Zürich gegangen bist, gab es einen Punkt, dass du plötzlich angefangen hast, auf Deutsch zu denken?
Ja, als ich Deutsch ein bisschen gelernt habe, aber ja, mein Deutsch ist nicht, trotzdem nach 20 Jahren nicht besonders gut, aber...
Kannst du denn auch Schweizerdeutsch?
Nein. Leider nicht. Meine Tochter kann, aber ich nicht. Ja, es ist ein Vorteil für mich, in Norddeutschland zu sein, weil ich finde, es ist viel einfacher, Leute zu verstehen. Es gefällt mir, Schweizerdeutsch zu hören, weil natürlich es hat diese Verbindung mit meiner Seite in Zürich. Aber ich finde es echt schwierig zu verstehen.
Nicht nur du, nicht nur du. Und du hast kaum Erinnerung an deine Träume, sagst du. Das ist ja auch spannend. Das heißt, von der Kunst träumst du selten?
Ich hatte eine Phase während meiner Studiumzeit und ich habe viel von Kunst geträumt. Und eigentlich, ich habe ein Serie gemacht. Sie heißen DreamWorks und ich habe 50 Bilder gemacht von diesen Kunstwerken in meinen Träumen. Ich weiß nicht, wo sie sind, irgendwo. Und ich habe ein paar ein bisschen ausgestellt vor 20 Jahren und alles. Ab dann plötzlich waren sie fertig, sie waren vorbei. Und
War das die Fotografiephase?
nein, es war nach der Fotografiephase. Sie haben früher angefangen, aber das war eigentlich am Ende die Fotografiephase. Mein erstes Projekt wahrscheinlich, dass ich hatte alle diese Ideen, ich habe Notizen gemacht über diese Träume und ich habe angefangen, alle zu zeichnen. Ja.
Und die letzte Frage, Paul. Film oder Buch?
Buch.
Ja, liest du gerne?
Ja.
Und was liest du?
Oh, verschiedene Dinge. Romane, ziemlich viel, aber auch Bücher über Kunst. Ich lese viel über Musik. Ja.
Okay. Ach so, und wenn du arbeitest, hast du dann Stille oder hörst du Musik, wo du gerade?
Normalerweise ich höre
Ja.
Musik. Ja.
Naja. Paul, vielen, vielen Dank für diesen Einblick in deine Kunst. Ich freue mich darauf, jetzt gleich noch mal eine kleine Runde durchs Atelier machen zu dürfen und werde mir ein paar Sachen anschauen. Du hast da hinten Ausdrucke, du hast die übermalte Leinwand, da werde ich auf alle Fälle ein Foto von machen und du hast einige hier der kleinen Sachen hängen oder stehen vielmehr. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die Einblicke.
Danke für die Fragen.
Mich hat so einiges an diesem Gespräch nachdenklich gemacht. Zum einen gefällt mir diese Idee der kleinen Arbeiten als Fundus, als Bibliothek und Spielplatz für mich selbst. Das finde ich irgendwie total gut. Und seitdem überlege ich, wie könnte ich das vielleicht in meiner Kunst umsetzen. Und zum anderen finde ich einfach echt spannend, dieses Thema, die eigene Sprache zu finden. Wenn man sieht, wie viel Paul herumprobiert hat, auch Installationen hat er gemacht und Fotografie und dann hat er gezeichnet und er sagt, es ist immer, immer diese grafischen Elemente, diese abstrakten Strukturen sind eigentlich immer da gewesen, dann finde ich das mega spannend, weil mir geht es ja auch so. In meiner Kunst bin ich nach vielem, vielem Suchen zurückgekommen zu dem, was ich früher gemacht habe. Vielleicht ist das ja für dich auch ein interessanter Ansatz, mal über deine Kunst nachzudenken und dich zu reflektieren, weil es gibt kaum eine Frage, die ich so häufig gestellt bekomme, wie, ja, wie finde ich denn meine eigene Sprache? Ich fand, dies war wirklich ein Gespräch der stillen Nachrichten. Pauls Umgang damit, dass er plötzlich nicht mehr viele und tolle und teure Fotoapparate zur Verfügung hatte, dass er dann eben einfach Bleistift und Papier genommen hat, Hauptsache Kunst machen, das finde ich auch so eine mega kraftvolle Message, die man aber im Gespräch fast überhört. Und davon gibt es mehrere in diesem Gespräch. Bevor ich gleich noch etwas zu Fotos sage, hier eine kurze Nachricht von meinem Podcast-Unterstützer. Dieser Podcast wird unterstützt von Kunstinvestments. Dass Kunst auf dem Kunstmarkt als Investment gehandhabt wird, das ist nichts Neues. Aber wenn man es richtig macht, geht es dabei um so viel mehr als nur Geld. Denn die schönste Rendite ist die Freude an der Kunst. Das sagt Manuel Koch von Kunstinvestments. Und er muss es wissen mit seiner ganz besonderen Mischung als Kunstkenner, Sammler und Finanzexperte. Und diese Freude, von der er spricht, ist ja eigentlich sogar dreifach. Zum einen entsteht die Freude aus dem Wissen, dass du mit dem Kauf von Kunst Künstlerinnen und Künstler unterstützt und ihnen Wertschätzung schenkst. Für mich als Künstlerin ist das erstmal mega wichtig, denn die Verkäufe helfen uns, die Kunst zu machen, die wir machen möchten. Punkt zwei, ganz klar, du hast Freude an einem neuen Kunstwerk, das deinen Alltag verschönert und bereichert. Und apropos bereichern, Punkt drei. Durch das Kaufen von Kunst kannst du für dich ein richtig gutes Investment tätigen. Wenn du dafür Tipps und Unterstützung brauchst, dann erfährst du mehr bei www.kunstinvestments.com und folge Manuel Koch auch auf seinem Instagram-Kanal Kunstinvestments. Alle Links findest du in den Shownotes. Ja, zu den Fotos wollte ich noch was sagen. Auf der Webseite www.atelier-talk.com bekommt ihr ein paar Einblicke in die Arbeit von Paul Harper, in die Ausstellung, von der wir gesprochen haben und natürlich auch von meinem Besuch in seinem Atelier. Zum Beispiel seht ihr, wie groß so ein Klebestreifenberg ist, der in Vorbereitung einer einzigen Ausstellung entsteht. Ihr seht seine Skizzen und könnt plötzlich sehr gut nachvollziehen, wieso es so mega schwierig ist, eine Leinwand so aufzubereiten, dass sie von Paul wiederverwendet werden kann. Und ich sprach in dem Gespräch, dass da hinten irgendwo Ausdrucke hängen. Und ganz britisch höflich hat Paul mich natürlich nicht korrigiert. Erst als ich davor stand, sah ich, dass das alles minutiös feine Zeichnungen waren. Auch davon seht ihr Bilder. Aber Paul, wieso um Himmels Willen haben wir eigentlich kein Selfie gemacht? Naja, stattdessen gibt es dann aber auch ein paar Beispiele von den 50 Dreamworks, von denen Paul am Ende erzählt und in denen er ja tatsächliche Träume verarbeitet hat. Mehr über Paul unter, wir hatten es schon gesagt, paulharperstudio.de beziehungsweise bei Instagram Paul Harper Studio. Und auf der Webseite www.atelier-talk.com findet ihr nicht nur diese Links, sondern auch zu dem Preis, den er gewonnen hat und zu der Ausstellung. Und jetzt noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich bekomme von euch die tollsten Zuschriften. Wirklich, mir geht jedes Mal das Herz auf. Und ich freue mich wahnsinnig. Es kann sein, dass ich mal die eine oder andere nicht beantworte, aber meistens tue ich es schon. Bitte hört damit nie auf, denn das ist für mich eine echt ganz große Kraftquelle und fette Unterstützung und riesige Freude. Aber mindestens genauso stark unterstützt es mich, wenn ihr mir 5 Sterne schenkt in der App, in der ihr den Podcast hört. Also zum Beispiel Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer. Und wenn ihr dann noch eine kurze Rezension bei Apple Podcasts schreiben würdet, dann katapultiert mich das mega voran. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr. Und auch wenn ihr bei Instagram hier und da mal eine Story macht, dass ihr Atelier Talk Podcast hört, das hilft Unmengen. Und apropos Instagram mal wieder, der Atelier Talk Podcast heißt auf Instagram genauso ateliertalk.podcast. Er heißt nicht nur Atelier Talk, das ist ein gehackter Account. Bitte Vorsicht damit und bitte entfolgen, falls ihr da immer noch seid. Nicht zuletzt, ich bin nicht ausschließlich Podcasterin, ich bin vor allem Künstlerin. Wenn ihr interessante Ausstellungen oder Projekte vorhabt und meine Kunst dazu passen könnte, meldet euch. Für das alles und natürlich fürs Zuhören jedes Mal wieder vielen, vielen Dank. Damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Eure Stefanie Bühlmann.